und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Learnspiration Deep Dive Formats. Wir haben heute sowohl ein wunderbares Thema als eine noch wunderbarer Gästin. Ich verrate zuerst das Thema. Es geht um das Thema Ästhetik oder Schönheit beim Lernen. Und meine Gästin ist Carina Stolz. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil Carina ist, ich würde sagen, meine ganz persönliche Visualisierungsheldin. Der ein oder andere von euch dürfte sie kennen. Carina teilt nämlich regelmäßig wunderschöne Buchzusammenfassungen auf einer Seite, auf LinkedIn, auf Instagram, darüber hinaus. Und die sind jedes Mal so schön, so voller Liebe zum Detail, so on point. Also man kann die sich wirklich einmal sozusagen hinlegen und sich inspirieren lassen. Und ich habe Anfang des Jahres bei Carina einen Kurs gemacht Visualisieren mit Procreate und habe da ja für mich persönlich auch meine Liebe zum Visualisieren gefunden. Deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, als Carina sich bereit erklärt hat, mit mir über das Thema Schönheit beim Lernen zu sprechen. Und ich höre es auf, noch längeren Aufgalopp zu machen. Liebe Carina, herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
Ganz lieben Dank für die Einladung, Conny.
Du, wir haben ja gesagt, wir wollen über das Thema, wie wird Lernen eigentlich zu was Schönem, beziehungsweise welche Rolle spielt eigentlich Schönheit beim Lernen? Das soll das Thema unserer Folge heute sein. Und vielleicht machen wir nochmal erst so einen klitzekleinen Schritt zurück und du erzählst, wie du zum Thema Visualisieren gekommen bist, weil das ist ja deine Art des schönen Lernens, oder?
Absolut, ja. Und wenn ich zurückblicke, dann habe ich das schon immer gemacht, also auch in der Schulzeit schon, war mir das sehr wichtig, schöne Unterlagen zu haben, sonst hätte ich mich auch nicht gern mit den Inhalten befasst. Im Studium ging es dann weiter mit Zusammenfassungen schreiben für die Prüfungen. Und als ich dann meinen Berufseinstieg hatte im Großkonzern, saß ich in total vielen Meetings und da habe ich das Aufschreiben genutzt als Methode, um mir die Sachen zu merken, dass ich weiß, welche To-Dos habe ich, was ist der nächste Schritt im Projekt. Sonst hätte ich das alles überhaupt nicht behalten können im Kopf. Und diese Visualisierungen oder diese Mitschriften wurden einfach mit der Zeit immer ausgeklügelter. Ich habe ganz viele Jahre lang auf Papier visualisiert, im Notizbuch, immer mit Federmäppchen, im Schlepptau und bin dann irgendwann übergegangen, das digital zu machen und dann wurde die Welt einfach noch größer und bunter und die Möglichkeiten einfach so viel zahlreicher. Und dann habe ich das auch mit dem Buch Visualisierungen angefangen, die auf eine Seite zu reduzieren.
Und jetzt hast du ja mit den Buchvisualisierungen gerade ein ganz tolles Stichwort gegeben, weil das ist nämlich tatsächlich, finde ich, so ein ganz prägnantes Format von dir, immer wieder diese Buchzusammenfassungen auf einer Seite zu teilen. Und wir hatten ja genau diese Aufgabe eigentlich auch bei dir im Kurs. Und ich habe festgestellt, das sieht am Ende total leicht aus, aber das ist schon gar nicht so einfach, auf der einen Seite sich zu überlegen, was ist eigentlich so wichtig, dass es auf diese Seite gehört? Wie stelle ich das dar? Wie bringe ich da auch eine Struktur rein, sodass das nicht irgendwie so ein komisches Wollknäuel ist und man kann damit nichts anfangen? Kannst du mal so ein bisschen berichten, wenn du ein Buch liest, wie gehst du vor? Also wie wird aus sozusagen dem Buch am Ende diese Essenz auf der einen Seite?
Bei mir fängt das während dem Lesen schon an, dass ich immer einen Textmarker in der Hand habe. Mhm. Ich kann quasi nicht ohne Stift lesen, weil mich springen dann manche Passagen förmlich an. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Lesen, aber manchmal ist es so, ich lese einen Satz und denke mir, oh, der war jetzt einfach extrem wichtig. Und wenn ich systematisch vorgehen möchte, dann kann ich mir zum Beispiel aber auch erstmal die Kapitel anschauen und mir einen Überblick verschaffen, worum geht's denn ungefähr. Und dann lese ich eben das Buch wirklich von A bis Z, markiere mir meine Passagen und wenn ich mich dann an die Visualisierung setze, dann habe ich ja schon mal das Konzept des Buches komplett verstanden. Also ich kann jede Information in den Kontext einordnen. Und dann fange ich mittlerweile damit an, mir zu überlegen, brauche ich da ein Key Visual? Also Key Visual ist sowas, ein grafisches Element, das eine Struktur schon mal vorgibt. Beispielsweise beim Buch The Good Life. Mhm. Da geht es um tiefe Verbundenheit. Das ist eine ganz lange Studie, die da gemacht wurde, die herausgefunden hat, ja, wir brauchen Verbundenheit. Und diese Verbundenheit, die kann ich jetzt entweder in Worten ausdrücken oder ich drücke sie in eine Visualisierung, in einem Key Visual aus. Und dann fange ich an, dieses Key Visual zu zeichnen und dann ergibt sich der Text drumherum. Und ich gucke dann, welche Textpassagen eignen sich, welche sind wichtig für den Gesamtkontext, welche Sachen kann ich aber auch weglassen, welche sind jetzt nicht unbedingt wichtig für das Verständnis, wenn jemand das Buch noch nicht kennt und die Visualisierung dann ansieht. Und so ist es so ein bisschen rollierender Prozess, welche Inhalte vom Buch es dann auf die Seite schaffen. Ich überspringe tatsächlich den Schritt des Notizenmachens. Das empfehle ich tatsächlich am Anfang immer, wenn man sich von den ganz viel markierten Textpassagen Notizen rausschreibt, damit man schon mal, weiß nicht, aus 300 Seiten macht man mal 3 Seiten und dann macht man aus diesen 3 Seiten, macht man noch mal 1 Seite. Mhm. Ist einfacher. Ich flippe dann tatsächlich einfach durch die Seiten durch und mich springen die Textpassagen dann förmlich an.
Mhm. Ja, du hast ja auch in der Zwischenzeit, ich glaube, fast 500 Bücher visualisiert, oder? Also wirklich viele.
Ganz so viele sind es noch nicht. So um die 50, ja. Aber 500 sind Strategie-Visuals oder generell Visualisierungen, ja.
Das ist tatsächlich, finde ich, auch nochmal eine ganz gute Unterscheidung, die du gerade gemacht hast, nämlich die Art und Weise, wie du gerade erklärt hast, dass du eine Buchzusammenfassung machst. Das klingt ja jetzt erstmal, als wäre das tatsächlich ein relativ großer Zeitinvest. Also einmal wirklich ein Buch intensiv zu lesen und zu gucken, was springt mich jetzt wirklich förmlich an. Und dann sich zu überlegen, brauche ich dafür ein Key Visual? Welche Struktur braucht sozusagen das Blatt? Und dann die Themen sozusagen entsprechend anzuordnen und dann auch in ja eine schöne sozusagen Reihenfolge zu bringen. Ist das vielleicht auch für dich so eine Art, dich zum Fokus zu zwingen? Also das heißt, ich fokussiere mich auf dieses Buch, damit ich die Kernessenz habe und sie dann auf Papier bringen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine Methodik ist, die einem hilft, diesen schweifenden Geist, den wir, glaube ich, alle kennen, auch so ein bisschen zu disziplinieren.
Auf jeden Fall. Also nicht nur bei den Büchern. Da weiß ich oft im Vorfeld gar nicht, mache ich da überhaupt eine Visualisierung draus, weil ich wirklich nur die für mich inspirierendsten Bücher dann visualisieren möchte. Mhm. Aber vor allem auch bei Meetings oder bei Veranstaltungen und auch während der Schul- oder Studienzeit. Also da hätte ich nicht ohne Stift und Papier in irgendeiner Vorlesung oder in einem Meeting sitzen können, weil das Aufschreiben und dieses aktive Zuhören, das bewusste Mitdenken, was schreibe ich jetzt auf und was nicht, was ist eine wichtige Information, was eher nicht, das zwingt mich zum Fokus. Sonst wäre nämlich mein Gehirn irgendwo anders und ich gehe raus und denke mir, worüber haben wir denn eigentlich gesprochen, und ich wüsste es einfach nicht mehr gut. Und das ist wirklich für mich ein Muss, um mich dann tatsächlich daran zu erinnern, dass ich noch weiß, okay, was waren denn meine To-Dos, worum ging es denn eigentlich, was haben die denn besprochen?
Das ist spannend. Ich höre nämlich da tatsächlich zwei unterschiedliche Arten des Lernens raus. Mhm. Nämlich einmal, wenn du Meetings oder so Strategietermine eigentlich live mit visualisierst oder da sozusagen mit dabei bist, dann ist es ja wirklich dieses ganz aktive Zuhören und in dem Moment entscheiden, was gehört da rein und was gehört nicht rein. Mhm. Also wirklich Fokus auf das Thema und das eher für sich dann in einer Verbindung aus Schrift und Symbolen eigentlich festzuhalten. Und die Buchzusammenfassungen, das wäre für mich jetzt fast eher so eine Art Deep-Learning-Erfahrung, die du damit eigentlich machst, weil du auf der einen Seite den Inhalt liest, dann dazwischen eigentlich so dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion ist eigentlich, und du dann für dich nochmal überlegst, was war für mich jetzt im Nachgang, auch im Sinne von, ich mache die Visualisierung nur von den wirklich inspirierendsten Büchern. Was hat mich jetzt ganz besonders gecatcht, gepackt? Ich beschäftige mich ja dann nochmal damit und dann bringe ich es auf Papier, oder?
Absolut. Also das sind, glaube ich, auch zwei unterschiedliche Skills in dieser Ausprägung. beim einen, da muss ich das ja instant entscheiden, wenn ich irgendwas höre, muss ich sofort wissen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Da habe ich beim Buch den Vorteil, dass ich mir da ein bisschen mehr Zeit lassen kann und jetzt nicht sofort entscheiden muss und auch nochmal was umschmeißen kann und so. Wenn ich jetzt irgendwo live was visualisiere, dann ist das eher schwierig. Und beim Buch kann ich mich dann wirklich nochmal intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist wirklich eine ganz andere Art, das nochmal zu verarbeiten, als wenn ich es einfach lese und dann wieder beiseite lege. Natürlich weiß ich irgendwie ungefähr, worum es gegangen ist. Aber die Visualisierung ist dann meine Art, das für mich Wichtigste festzuhalten, sodass ich mich eben auch in 3 Wochen, 3 Monaten, 3 Jahren noch dran erinnern kann, worum es denn gehandelt hat.
Wenn wir im Prinzip auch diese 2 unterschiedlichen Lernarten da mal auseinandergedröselt haben. Erlebst du für dich einen Unterschied, auch wie du die Visualisierung dann gestaltest? Also ist es, steile These an der Stelle, spielen Formen, Farben, Größen, unterschiedliche Schriftarten oder irgendwelche anderen Dinge für dich eine andere Rolle, wenn du dieses, also eigentlich, wenn die Visualisierung das Ergebnis deines Deep Learning Prozesses ist, als wenn du live sozusagen mitvisualisierst? Oder ist das egal?
Für mich macht es tatsächlich schon einen Unterschied. Hauptsächlich aber aus dem Grund, weil ich ja beim Buch zusammenfassen keinen Auftraggeber habe. Das ist so wirklich mein persönliches Projekt. Wenn das dann noch andere schön finden, das ist für mich dann so ein schöner Side-Effekt, aber hauptsächlich muss die Visualisierung mir gefallen. Und dann kann ich mich auch schriftartenmäßig verkünsteln und kann da alles Mögliche reinbringen, was mir jetzt gerade so in den Kopf einfällt. Und wenn ich im Auftrag visualisiere, jetzt zum Beispiel so Strategievisualisierung oder ganze Konferenzen, dann bin ich schon so ein bisschen mehr an Auftraggeber gebunden und dann sagen die manchmal, ja, aber bitte nicht zu verschnörkelt und so. Das heißt, da ist so meine Kreativität manchmal so ein bisschen gehemmt oder die Möglichkeiten, die ich mir dann selber gebe. Und das ist beim Buch zusammenfassen, da gibt mir dann auch keiner Feedback dazu. Ne? Da kann ich wirklich schalten und walten, wie ich will. Und das ist für mich eine manchmal oft befriedigerende Form des Lernens, weil ich mich da einfach so austoben kann, wie ich es jetzt gerade für richtig halte.
Was ich mir ja auch vorstellen könnte, du hast uns ja im Kurs zum Beispiel auch gezeigt, dass man gerade auch für so schöne Key-Visuals gar nicht notwendigerweise wirklich gut zeichnen können muss. Das ist ein Benefit, wenn man es kann. Aber man kann ja auch ganz viel Icons abzeichnen, die nochmal ergänzen, verändern. Aber man muss das Rad ja nicht neu erfinden, sondern es gibt ja ganz viel, an dem man sich anlehnen kann. Und wenn du live visualisierst, hast du ja die Zeit gar nicht, dir ist noch irgendein Icon zu suchen. Also allein dadurch muss das ja in Anführungszeichen schnörkelloser sein, oder?
Auch, ja. Da habe ich dann zum Beispiel meine Stempelbibliotheken, wo ich dann einfach der Zeit halber mich vorbereiteten Icons oft bediene, wenn es zum Thema passt. Und ja, klar, wenn ich dann zu Hause bin und jetzt ein Buch visualisiere, dann habe ich auch nicht den Zeitdruck, sondern kann da wirklich hier vielleicht nochmal eine Schleife drehen. Ich meine, da kann man sich wirklich verkünsteln. Da muss man aufpassen, dass ich mich selber wieder ein bisschen einfange. Aber es gibt mir so einen Flow-Moment, weil ich keine zeitliche Schiene habe, weil ich auch keinen Auftraggeber habe, der dann irgendwie Feedback gibt, weil ich einfach da komplett frei bin in meinem kreativen Prozess.
Flow war gerade ein ganz tolles Stichwort. Also das heißt, Visualisieren bringt dich in einen Lernflow. Carina, wie wird denn neben dem in den Flow kommen, wie wird denn Lernen sonst noch zu was Schönem für dich?
Es hat für mich schon viel mit dem Setting zu tun. Also ich begebe mich dann immer in eine Situation, in der ich mich von Haus aus wohlfühle. Also da muss dann, weiß nicht, die Raumtemperatur muss schon passen. Mich darf es jetzt nicht in die Finger frieren. Ich mache mir eine schöne Hintergrundmusik an. Ich mache mir vielleicht nochmal ein heißes Getränk, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Und dann, ich habe da wirklich auch so meine Musik, mit der ich auch im Hintergrund immer visualisiere. Die ist mittlerweile auch so ein bisschen mein Timekeeper, weil ich dann schon weiß, ab einem bestimmten Song, ah, okay, jetzt sitze ich schon eine Stunde dran, jetzt müsste ich doch mal zu diesem und jenem Ergebnis gekommen sein. Und da spielt für mich wirklich diese Umgebung, diese Wohlfühlatmosphäre eine total große Rolle, dass ich auch Zeit habe, dass ich jetzt nicht so, in einer Stunde muss ich jetzt irgendwo sein oder da habe ich einen Termin. Weil wenn hinten raus irgend so ein Eckpfeiler steht, dann tue ich mich schwer, wirklich mich in diesen Flow zu begeben. Aber wenn ich Zeit habe, wenn die Umgebung passt, wenn ich mich gut fühle und wohlfühle, dann kann ich voll in diesen Zustand des Visualisierens und in den Flow abtauchen.
Mhm. Finde ich total, also du hast gerade für mich so ein ganz, ganz cooles auch Lernsetting beschrieben. Und ich finde, das ist, also mal abseits davon, ob man es visualisieren möchte oder ob man auf eine andere Art und Weise sich Themen vergegenwärtigt, konnte ich mich gerade so wirklich ganz gut reinversetzen in so diesen, du sitzt im Sessel, es hat eine schöne Temperatur, du hast einen Tee oder einen Kaffee neben dir, du hast Zeit, du hast die Musik im Hintergrund. Und das ist ja ganz viel, was dann dem Gehirn einfach auch das Signal gibt, Achtung, jetzt ist eigentlich Lernzeit. Bei mir ist es tatsächlich lustigerweise wie so eine Art Bibliothek-Setting, dass ich mir das für mich so irgendwie diesen Lernflow-Moment macht. Und wo ich mir jedes Mal dann auch überlege, jetzt kann ich nicht in die Stadtbibliothek oder in die Uni-Bibliothek ganz häufig gehen und ich arbeite sehr viel einfach auch verteilt, digital mit Teams zusammen. Da kann es im Zweifelsfall ja einfach auch der virtuelle Hintergrund einer Bibliothek sein, die vielleicht irgendwie diesen Kniff auch schaffen kann. Also für mich ist auch das etwas, was Lernen einfach schön macht, sich zu vergegenwärtigen, welche Umgebung macht mir eigentlich dieses Schönheitsgefühl in Anführungszeichen. Wenn du mal so auf deine unterschiedlichen Projekte schaust, also von Strategien über Bücher, über, du hast gesagt, du hast eigentlich schon in der Schul- und Studienzeit angefangen und in Meetings. Gibt es deiner Erfahrung nach Themen, die sich nicht fürs Visualisieren eignen, weil man sie nicht entwirrt kriegt? Oder kann man eigentlich Visualisieren auf alles anwenden?
Wenn du mich vor 3 Monaten gefragt hättest, hätte ich gesagt, kann man immer anwenden. Jetzt ist mir tatsächlich ein Thema untergekommen, wo ich gesagt habe, nee, das eignet sich nicht für eine einseitige Zusammenfassung. Mhm. Und zwar hat mich eine Firma angefragt, ob ich deren Onboarding-Prozess beziehungsweise deren kompletten Firmenüberblick visualisieren kann, inklusive Hierarchie und welche Teams gibt's und wie sind wir da und da aufgebaut. Und habe ich gesagt, sorry Leute, aber da ändert sich einfach ständig was. Das kriegst du nicht visuell abgebildet. Also zum einen kann ich nicht eine komplette Hierarchie mit 30 Personen im Unternehmen auf eine Seite bringen, plus dann noch irgendwelche Prozesse erklären. Also das erfordert einfach genau diesen Detailgrad, zum Beispiel beim Onboarding. Ich sag, und auch wenn sich ständig irgendwas ändert, ist es auch sehr schwierig, weil die Visualisierung dann immer abgedatet werden muss. Wenn sich jetzt, keine Ahnung, ein Teammitglied ändert, dann müsste ich das wieder auf der Visualisierung anpassen. Mhm. Aber das ist wirklich das einzige Thema, wo ich jetzt in den letzten Jahren gesagt habe, okay, nee, das ergibt keinen Sinn. Aber sonst wirklich so, so, so viele Dinge ergeben einfach so viel Sinn, die festzuhalten. Also das kann was sein, also was eher kurzfristiges, wie zum Beispiel die To-Dos von einem Meeting. Die kann ich ja auch schön darstellen. Oder die Ziele von dem Team für ein Jahr. Ich meine, das hat dann auch eine begrenzte Laufzeit. Aber für dieses eine Jahr hat das auf jeden Fall die Validität und hat dann auch einen ästhetischen Anspruch, damit man sich gerne damit beschäftigt und das auch gerne ansieht und nicht in irgendeiner PowerPoint-Folie verschwindet. Und was sich einfach total gut dafür eignet, sind so zeitlose Informationen. Also alles, was mit Schulunterlagen zu tun hat, was nicht, da kann man auch, könnte man auch in geschichtlichen Kontext gehen, da kann man, könnte man Sachen zu, wie funktioniert die Bundesrepublik, Sachen, die einfach Bestand haben und eben auch Bücher, wo mal was aufgeschrieben wurde, das halt jetzt einmal so abgedruckt ist. Mhm. Sowas ist einfach, ja, ist mega. Mhm. Wenn einfach mal Informationen kreiert wurden, aufgeschrieben wurden, die dann anders aufzubereiten, das ja ist einfach ein Geschenk, das Visualisierung bietet.
Ja, und die ja tatsächlich einfach eine gemeinsame Basis schafft, weil, also Worte sind ja am Ende des Tages auch so ein bisschen Schall und Rauch, wenn du so willst. Während sich gemeinsam auf ein Bild einigen zu können, hat ja ganz viel Verbindendes. Und wirklich auch dann eher so diesen, okay, das ist offensichtlich das, wo wir gemeinsam hinwollen. Jetzt können wir an der Stelle dann auch weiterlaufen. Aber ich musste gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, es macht Sinn, dass der sozusagen, dass die Information sich nicht ständig ändert, die man da visualisieren möchte. Und ich habe mir versucht, als du erzählt hast, du hättest im Prinzip eigentlich die komplette Firma auf eine Seite bringen sollen. Ich habe mir versucht zu verbildlichen, wie könnte das aussehen. Und ich bin auch grandios gerade gescheitert, weil ich gedacht habe, naja, man hätte es irgendwie vielleicht so, irgendwie so als Roadmap, aber dann passt das ja wieder nicht. Und wenn man dann da irgendwie anfängt, irgendwie so diese ganzen Hierarchie-Pyramiden aufzubauen und irgendwie da noch 50 andere Sachen reinzubringen, also das ist ja dann, wahrscheinlich hätte man mit ganz vielen Ebenen arbeiten müssen, die dann so nach und nach erscheinen.
Genau, das ist nicht eine Seite, sondern das baut sich irgendwie auf und ist wie, eigentlich wie ein Video, könnte man wahrscheinlich draus machen.
Genau, dann wird es vielleicht wieder funktionieren, aber das wird dann echt teuer wieder anzupacken.
Voll. Und wenn sich dann was ändert, ui.
Ja, das ist schwierig. Also das heißt, wir einigen uns darauf, wenn Dinge einfach zu komplex, zu verschachtelt sind, dann macht die Visualisierung keinen Sinn.
Also ich würde tatsächlich eher sagen, es hat nichts mit der Komplexität zu tun, sondern eher mit dem geforderten Detailgrad. Mhm. Weil egal, wie komplex ein Thema ist, ich kann es immer auf bestimmte Grundideen runterbrechen. Mhm. Und diese eine Seite ist der Rahmen und das muss halt irgendwie auf diese eine Seite passen und dann kann ich in der Flughöhe variieren. Mhm. Wenn es jetzt aber, wie zum Beispiel beim Onboarding, wichtig ist, dass ich weiß, in welchem Raum steht jetzt genau die Kaffeemaschine oder keine Ahnung, wie viele Leute sind jetzt in der Hierarchie in dem Team drin, dann kann ich da in der Flughöhe nicht variieren und dann kann ich nur quasi in der Seitengröße variieren und dann explodiert mir halt diese eine Seite.
Ja, dann hast du ja so ein Banner, das kann man wahrscheinlich eine komplette Firmenfront dann damit hat.
So 25 auf 3 Meter.
Ja, wäre auch mal eine Idee, oder?
Voll.
Aber das finde ich total gut, da einfach auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist im Zweifelsfall einfach nicht passend für das Format. Ich habe ja die steile These, die habe ich gerade auch im Vorgespräch ja geäußert. Ich glaube, dass schöne Lerninhalte, und da würde ich jetzt eine Visualisierung absolut dazu zählen, ganz stark motivieren können, sich mit Themen zu beschäftigen, die man vielleicht sonst eher liegen lassen würde. Und würdest du sagen, es gibt Momente, wo Schönheit eher hinderlich ist? Oder ist das tatsächlich eine universelle Wahrheit, dass schöne Lerninhalte, also wir bleiben ja bei den Lerninhalten, wir sprechen nicht über Schönheit sozusagen als universelle Wahrheit, sondern würdest du sagen, dass uns schöne Lerninhalte immer den Zugang erleichtern oder gibt es irgendwie einen Moment, wo es nicht zielführend ist?
Ich glaube tatsächlich schon. Also ohne jetzt in alle Köpfe der Menschheit reinschauen zu können, wie Schönheit wahrgenommen wird, das, was ich an Feedback bekomme oder mit welchen Leuten ich spreche, ist immer der Tenor, hey, ich habe mich nur damit beschäftigt, weil das so aussieht, wie es aussieht. Sonst wäre ich wahrscheinlich drüber gegangen. Mhm. Und auch in der Studienzeit waren meine Zusammenfassungen immer sehr, sehr beliebt. Da habe ich auch einige Getränke in meinem Gegenwert ausgegeben bekommen, weil die halt einfach schön ausgesehen haben. Also von der Schrift her war das halt einfach gut leserlich. Und ich glaube, das Minimum ist Leserlichkeit. Also wenn irgendwas nicht leserlich ist, dann kann ich gar nichts damit anfangen. Es gibt bestimmt auch Visualisierungen, die sind leserlich, aber vielleicht jetzt nicht ganz so ästhetisch ansprechend, weil einfach weniger mit visuellen Elementen gearbeitet wird. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Und ich glaube aber wirklich, dieses Nonplusultra, was den Spaß am Lernen vermitteln kann und woher ja auch mein Visualisierungsursprung ist, dass ich mich in der Zukunft noch mal gern mit einem Thema beschäftige und diese Seite noch mal gern zur Hand nehme, weil ich sie einfach schön finde, das ist was Universelles. Ich glaube, wir Menschen umgeben uns einfach immer gerne mit schönen Dingen, lieber als mit Dingen, die uns nicht so ins Auge fallen. Und wie aber diese Schönheit wahrgenommen wird, das wird wahrscheinlich von Mensch zu Mensch variieren. Es gibt Leute, die haben da einfach mehr Blick dafür und anderen ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber ich glaube, wenn man die Wahl hätte, dann würde man sich immer für den schöneren Lerninhalt, schön aufbereiteten Lerninhalt entscheiden.
Du, da würde ich dir absolut zustimmen, weil mir geht das nämlich genau gleich. Also ich brauche tatsächlich etwas visuell Schönes, damit ich es gerne in die Hand nehmen möchte. Ich habe einen riesen Stapel an Büchern. Ich liebe die sehr. Also ich habe gerne viele Bücher um mich herum. Und ich liebe es, da reinschmökern zu können, mir die immer wieder rauszuholen sozusagen und die auch so ein bisschen als Ratgeber, wenn du so willst, zu nutzen. Aber ich merke auch gerade bei Büchern, dass ich viel lieber die in die Hand nehme, die schön gestaltet sind, die eher so ein bisschen auch diesen Playbook-Charakter haben, wo man einfach auch viel mit Canvasen und mit so Key-Visuals und so kleinen sozusagen so einfach grafischen Verbindungslinien in Anführungszeichen arbeitet. Das habe ich viel lieber in der Hand und habe viel mehr Spaß daran, auch rein zu lesen, als wenn ich so diesen klassischen Wälzer habe, der 700 Seiten hat und das ist reiner Fließtext. Der hat dann zwar Kapitel, aber sonst muss ich mich durch Fließtext durchkämpfen. Und das Schlimme ist, es ist völlig egal, wie gut der Inhalt ist. Mhm. Ich muss mich dann dazu zwingen.
Ja, geht mir auch so. Ich habe tatsächlich, oder ich suche auch immer noch Bücher voll nach dem Cover aus, wenn mir ein Cover nicht gefällt. Da muss ich schon wirklich sehr gute Empfehlungen haben, dieses Buch auch wirklich zu lesen, weil das einfach der erste Eindruck ist. Das ist wie, ja, wenn man sich als Personen begegnet, ist auch wie, wenn ich ein Buch zum Beispiel zur Hand nehme, das macht einfach einen Eindruck, wie das gestaltet ist, ob ich das erstmal in die Hand nehme und mir dann auch die Mühe mache, vielleicht noch den Klappentext durchzulesen. Also ich glaube, Form und Ästhetik, das spielt einfach eine Riesenrolle, weil die Wahrnehmung über unsere Sinne, übers Auge, die wird dadurch einfach mehr angesprochen. Und je mehr visuelle Elemente ich auch drin habe, desto einfacher ist es, die Informationen auch zu verarbeiten. Weil wenn ich dann das Wort einfach nur lese oder ich habe Wort plus Bild, dann verknüpft sich das einfach nochmal viel besser und ganz anders im Hirn und ich kann es nochmal einfacher abrufen.
Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass ja in dem Moment, wo ich mit Visualisierungen arbeite, die ja eben nicht nur Text oder nicht nur Bild sind, sondern tatsächlich eine Verknüpfung und dann ja auch einfach noch mit dem Spiel von Schriftgrößen, den Größen von den visuellen Elementen, mit Farben etc., mit Abständen im Zweifelsfall spielen, habe ich ja einfach so ganz unterschiedliche Sinneseindrücke, die dann da zusammenkommen und die dann am Ende des Tages das Erlebnis ein ganz anderes und ganzheitlicheres machen.
Voll, weil einfach ja die Sinne dadurch aktiviert werden, als wenn ich einfach nur Text von oben bis unten lese.
Ja, absolut. Carina, wie lerne ich denn jetzt wirklich gut zu visualisieren? Also es ist sozusagen, für mich ist es eine rhetorische Frage, weil du hast es mir herbeigebracht. ich bin tatsächlich jemand, das darf man auch an der Stelle auch ganz transparent sagen, ich würde für mich niemals behaupten, dass ich in irgendeiner Form ein künstlerisches Grundgefühl habe. Bis zu deinem Kurs hätte ich von mir behauptet, die Strichmännchen meines 10-jährigen Sohnes sind schöner als meine. Also ich habe mir keinerlei ästhetisches Feingefühl attestiert. Und ich habe wirklich gedacht, bevor ich deinen Kurs besucht habe, ey, ganz ehrlich, ich kann das nicht lernen. Wirklich. Also ich hatte da ein ganz krasses Fixed Mindset. Und du hast mich echt eines Besseren belehrt. Deswegen würde ich heute mit Fug und Recht behaupten wollen, visualisieren kann wirklich jeder lernen, aber wie?
Also erstmal freut es mich total, dass da dein Mindset einmal geschiftet wurde, weil das ist tatsächlich genau die Herangehensweise, sich erstmal zu vergegenwärtigen, ja okay, warum glaube ich denn überhaupt, dass ich nicht zeichnen kann? Also das Zeichnen oder Visualisieren ist einfach eine Fähigkeit. Das ist so wie Fußball spielen, Fahrrad fahren, ein Instrument lernen. Und mit Kreativität, das ja damit auch verknüpft ist, ist es oft so schade, weil da in der Kindheit viel kaputt gemacht wurde, zum Beispiel durch Kunstlehrer, wenn einfach etwas in eine Form gepresst werden musste und dann halt manche irgendwie besser zeichnen konnten als andere, weil sie halt einfach auch mehr geübt haben. Und dann bei einem im Kopf dieser Gedanke entsteht so, ja, ich kann das überhaupt nicht. Weil es ist etwas, was man lernen kann und glücklicherweise gibt es einfach digital so viele Hilfsmittel. Also ich kann natürlich auch auf dem Notizbuch anfangen, mir erstmal Sachen abzumalen. Und abzumalen und nachzumachen ist für mich der allererste Schritt, wenn ich irgendeinen Skill lernen möchte, dass ich jetzt nicht versuche, gleich das ein ganz neues Werk zu kreieren, sondern ich gucke mir erstmal an, was spricht mich denn an, was finde ich cool, und dann mache ich das einfach mal eins zu eins nach. So hat bei mir auch alles angefangen, so mit Handlettering. Was habe ich da aus Büchern? Sachen einfach abgepaust, nachgemalt, versucht irgendwie Hand und Auge zu koordinieren. Und mit der Übung wird es dann natürlich viel, viel leichter. Das heißt, mein erster Tipp, wenn jemand visualisieren lernen will, such dir mal Sachen raus, die dich ansprechen, und guck, dass du das auf irgendeine Art und Weise reproduzierst. Ich meine, das ist immer auch so, also das macht man einfach für sich selber, damit man diese ja Hand-Auge-Koordination zum Beispiel einfach ein bisschen verbessern kann. Und irgendwann geht man dann schon dazu über, dass man eigene Werke erstellt, dass man eigenen Content kreiert, dass man eigene Bücher zusammenfasst. Aber der erste Schritt ist immer, ich muss erstmal mit meinen Tools klarkommen. Und mit Tools meine ich jetzt sowohl einen Stift als auch zum Beispiel sowas wie Procreate. Und Procreate ist für mich wirklich das Nonplusultra an Visualisierungstool, weil es einfach digital so viele andere Möglichkeiten gibt, die ich analog nicht habe. Also mal abgesehen davon, dass ich da irgendwie radieren kann und Sachen irgendwie hin und her schieben kann, kann ich auf dem Papier natürlich nicht. Aber ich kann zum Beispiel auch Sachen abpausen und muss dafür eben nicht der größte Zeichencrack sein und muss jetzt auch nicht im Kopf aus dem Kopf raus irgendwas freihändig zeichnen können, weil ich mir einfach verschiedene Vorlagen suchen kann, die ich dann auf meine Art und Weise adaptiere und miteinander verändere, sodass etwas Neues entsteht. Genau, und dann, also erster Schritt, sich Sachen raussuchen, versuchen nachzumachen und dann sich zu überlegen, okay, ist digital vielleicht auch eine Möglichkeit, weil digitale Sachen, die können wir einfach so viel cooler weiterverwenden wie in einer PowerPoint-Präsentation. Ich kann das drucken, ich kann das mit anderen teilen. Ne? Wenn ich da irgendwie immer ein Foto von meinem Notizbuch gemacht habe, war das immer sehr nervig, weil da der Schatten immer drauf war und so. Und wenn Procreate, also wenn digital, dann Procreate.
Also mich hat tatsächlich Procreate auch deswegen so angefixt, weil du hast uns ja beigebracht, dass diese Key Visuals, dass das tatsächlich auch etwas ist, was man abmalen kann. Also das heißt, man sucht sich ein Icon im Internet, der in irgendeiner Form sozusagen das widerspiegelt, was man eigentlich da gerade ausdrücken möchte. Vielleicht ist das irgendwie ein Turnschuh oder sowas. Und dann füge ich mir den sozusagen ein und lege in dem Tool wie so ein Pauspapier eigentlich drüber und fange an abzuzeichnen. Und das ist tatsächlich etwas, das hat mir unglaublich Druck weggenommen, weil, ganz ehrlich, hättest du zu mir gesagt, liebe Conny, bitte mal doch mal diesen Turnschuh nach. Und ich sage, ja, danke, ich bin dann mal weg.
Ja, same, könnte ich auch gar nicht.
Aber so wurde das tatsächlich zu etwas, was möglich war. Und Schritt für Schritt wurden einfach dann auch die, hat das einfach viel besser funktioniert, auch zum einen eben mit dem Abpausen, zum anderen dann einfach auch die Schrift dazu zu sortieren. Ich bin tatsächlich auch jemand, ich mag auf Papier meine Handschrift eigentlich ganz gerne. Ich mag sie auf dem iPad eigentlich nicht so gerne, weil ich immer so das Gefühl habe, ich kriege das nicht hin, dass die genauso, also so gleichmäßig ist, wie ich es mir vorstellen würde. Und da hast du uns ja auch einen total genialen Hack mitgegeben, nämlich, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, die eigene Handschrift zu digitalisieren, indem man quasi eigentlich jeden Buchstaben einzeln abmalt und das dann wie eine eigene Schrift dann einliest. Und das hilft natürlich auch, das Ganze dann nochmal so optisch anderen Ergebnis zu machen, als wenn man da mit einer Sauklaue unterwegs ist.
Voll. Also das mit dem Schriftdigitalisieren, das ist natürlich echt ein cooles Gadget. Und ich freue mich für jeden, der das für sich dann auch gern nutzt. Ich persönlich mag das total gern, selber zu schreiben, weil ich einfach dieses, ja, dieses Gefühl von, okay, meine Hand kreiert jetzt irgendwelche Buchstaben, total gern mag. Aber diese Tools und diese Hilfsmittel zu nutzen, das ist einfach für mich der größte Vorteil, den die digitale Welt dazu bieten hat. Und es geht ja auch immer weiter. Ich meine, jetzt auch zum Thema Key Visuals. Klar kann ich mir jetzt irgendwelche bestehenden Bilder raussuchen, die irgendwie miteinander kombinieren, mein eigenes Visual kreieren. Aber ich kann zum Beispiel natürlich auch so KI-Tools dafür nutzen, jetzt etwas passgenau auf meinen Fall erstmal zu brainstormen und dann Ergebnisse ausspucken zu lassen. Und das erhöht aus meiner Sicht einfach die Qualität von so einer Visualisierung, weil es dann sehr passgenau ist für den Zweck, den ich da mit der Seite rüberbringen will.
Das heißt, du nutzt im Prinzip die KI in dem Moment wie so eine Art Kreativitätsbooster, wenn du so willst. Also lässt dir Ideen ausspucken und dann kombinierst du die wieder neu. Aber es nimmt halt einfach auch die Angst vor dem weißen Blatt so ein bisschen weg.
Voll, voll. Also das ist genau das Coole mit dem Key Visual. Wenn man da schon mal was hinzeichnet oder was da hat, dann ist die Seite nicht mehr weiß. Das ist immer so mein persönlicher Horror gewesen. So, keine Ahnung, sitzt vorm leeren Dokument und muss jetzt irgendwie hier irgendwas anfangen zu schreiben. Mit so einem Key Visual kann man sich da einen Druck rausnehmen, dann schreibe ich mal die Überschrift, die ist in der Regel auch klar und dann ist die Seite schon nicht mehr weiß. Und ja, ich nutze KI-Tools einfach super gerne, wie du sagst, als Kreativitätsbooster. Und das hat aus meiner Sicht eigentlich nur positive Auswirkungen auf meine persönliche Kreativität, weil ich erst durch die Ergebnisse dann auf verschiedene Kombinationsmöglichkeiten komme. Also es ist nicht so, dass ich sage, so bitte ChatGPT, mach jetzt die Arbeit für mich, sondern erst wenn ich dieses Brainstorming mache, zusammen mit einer KI, dann komme ich auf Ideen, auf die ich so eigentlich gar nicht gekommen wäre. Oder vielleicht nur durch viel mehr Nachdenken und doch ja mehr Zeit invest. Und da ist mir meine Zeit einfach sehr kostbar, dass ich sage, okay, wenn es da einen Shortcut gibt, dann nehme ich den halt.
Das macht ja auch voll Sinn. Also vor allem auch, wenn man nicht der geborene Künstler ist, der aus dem Kopf einfach wahnwitzige Dinge kreieren kann. Und was ich auch total spannend finde, ist, ich meine, man könnte jetzt natürlich auch sagen, ChatGPT, bitte gib mir mal eine Zusammenfassung von Buch X aus. Aber das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist ja, dass du sagst, ich fokussiere mich auf ein Buch. Ich ziehe für mich, also wirklich meine Kernessenz raus. Und die bringe ich dann auf Papier. Weil erstens habe ich keine Ahnung, ob das, was ChatGPT da gerade ausgibt, ob das wirklich stimmt oder ob das teils irgendwie Fantasie ist. Die Fälle gibt es ja durchaus auch. Und zum anderen, weil ich für mich einfach damit auf eine ganz andere Art und Weise diese Kernerkenntnisse herausarbeiten kann. Wo ich dann die KI wiederum aber auch einen ganz tollen Sparringspartner finde, ist, wenn ich im Prinzip so einen Essenzsatz habe, ich kann den nicht als irgendwie vierzeiligen Satz auf dem Visual darstellen, dann kann die KI ja wieder helfen, das prägnanter zu formulieren. Also insofern ist das, finde ich, irgendwie so ein ganz tolles Zusammenspiel, da einfach sich die digitalen Bälle hin und her zu werfen, wenn man so möchte.
Absolut. Ja, also wie du sagst, das ist so ein Sparringspartner, dass ich auch so einen Gegencheck machen kann. Okay, die Kernbotschaften, die ich jetzt aus dem Buch verstanden habe, wenn ich es jetzt mal eingebe und sage, hey, fass mir das mal bitte zusammen, kommt da das Gleiche raus? Oder, okay, der hätte jetzt das aufgeschrieben. Warum habe ich das nicht? Dann kann ich wieder in eine ganz andere inhaltliche Denke und Diskussion mit mir selber einsteigen, um herauszufinden, okay, ist das vielleicht nicht doch ein interessanter Punkt? Warum ist mir der nicht aufgefallen? Und so erhöht sich aus meiner Sicht einfach die Qualität vom Ergebnis.
Setzt aber natürlich voraus, dass du dich mit dem Inhalt vorher beschäftigt hast. Genau. Weil du wüsstest ja gar nicht, das kommt da drin vor, aber ich habe es für mich nicht als prägnant wahrgenommen, wenn du dich nicht mit den Themen vorher schon auseinandergesetzt hättest.
Genau, weil ich muss es immer so in den großen, ganzen Kontext einordnen können, um zu entscheiden, ist diese Information jetzt relevant für die eine Seite, ja oder nein. Aber wenn ich das große Ganze gar nicht kenne, dann kann ich natürlich diese Einordnung nicht vornehmen. Da muss ich das irgendwie hinnehmen, aber ob das jetzt wirklich relevant ist für die Message vom Buch, kann ich eben dann nicht beurteilen.
Carina, wie lange braucht man, um so diese Grundfähigkeiten zu erlangen? Dein Kurs ist knackig im Sinne von, da sitzt man kein Jahr drin, sondern erzähl mal ganz kurz, wie viel Zeit muss man denn da investieren, um zumindest mal so ein Grundgerüst zu haben und loszulegen?
Also das Grundgerüst ist relativ schnell da. Und zwar habe ich den Kurs mal auf 6 Wochen konzipiert. Mit, keine Ahnung, 2 bis 3 Stunden Zeit in Best pro Woche. Also so knapp 30 bis 40 Stunden, die es braucht, um so ein Skill mal von Grund auf zu lernen und alle Funktionalitäten auch mitzubekommen. Und da ist Übung tatsächlich auch schon mit drin. Ich habe mal in so einem TED-Talk gesehen, wo es hieß ja, man braucht so 20 Stunden, um die Grundskills zum Beispiel vom Gitarrespielen zu lernen. Das würde ich jetzt auch für das Thema Procreate und Visualisieren anwenden. Also 20 Stunden ist so ein Minimum und dann, wenn man noch ein bisschen übt, dann wird man natürlich viel schneller besser.
Du, und ich muss sagen, also für mich war das tatsächlich ein ganz, ganz tolles Setting in der Form. Ich meine, du hattest ja immer einmal in der Woche einen Live-Termin, hast erklärt und wirklich auch live gezeigt, was so die Themen der Woche, die Elemente der Woche waren. Es gab immer kleine Übungsaufgaben dazu. Das waren 1,5 Stunden und dann war ja im Prinzip der Rest eigentlich das für sich nochmal umsetzen, nachvollziehen, die Hausaufgabe erledigen. Und für mich hätte das, glaube ich, nicht so gut funktioniert, wenn es ein reiner Selbstlernkurs gewesen wäre. Also du hast ja auf deiner Plattform hinterher alle Videos verfügbar und man kann das alles nochmal nachschauen. Aber für mich war es total gut, diesen sozusagen Accountability-Termin einmal in der Woche zu haben, zu wissen, okay, da gehe ich hin, bis dahin habe ich die Hausaufgabe auch erledigt. Da kriege ich sozusagen die neuen Themen und dann auch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Und wenn ich dann, und das ist natürlich so, dass man zwischendrin denkt, hä, Moment, wo ging es da, wie schnell irgendwie weiter, das nachher nochmal nachzuschauen, um dann auch wirklich diese Hausaufgabe machen zu können, war natürlich auch immer ein ganz großer Teil. Aber für mich hat das total gut funktioniert, auf der einen Seite diesen fixen Termin in der Woche zu haben, die Hausaufgaben und aber eben auch die Möglichkeit zu haben, die Themen, wo ich einfach das Gefühl hatte, das muss ich einfach nochmal langsam und immer stopp und dann wieder ein bisschen weiterlaufen lassen, fand ich ein total gutes Format. Und ich würde wirklich auch behaupten wollen, nach den 6 Wochen kann auch der künstlerisch unbegabteste Mensch da echt was mit anfangen.
Ja, sehr cool. Nee, tatsächlich ist auch der Grund, warum ich das so konzipiert habe, der, dass ich selber auch mit Selbstlernkursen nicht so viel anfangen kann. Also auch schon in der Vergangenheit Online-Kurse gekauft und die habe ich bis heute noch nicht gemacht. Einfach dieses, ich mache das dann, wenn ich mal Zeit habe und wann hat man Zeit? Ja, nie. Nein. Also weil die füllt sich einfach mit Dingen, die dann plötzlich dringend sind. Und genau, dieses Wöchentliche auch mit Hausaufgaben, das war mir auch einfach wichtig, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr spannender Skill, wo man auch eine hohe intrinsische Motivation mitbringt, das zu lernen, weil es einfach so viele Benefits für die Zukunft auch bringt. Aber wenn das halt so, du kannst es machen, wann du willst und vielleicht machst du mal das oder so, dann glaube ich, hat das einfach keinen Commitment-Charakter.
Du hast gerade über Benefits gesprochen. Ich finde, das darf man durchaus an der Stelle nochmal sagen. Für wen bringen Visualisierungsskills? Doch eigentlich für quasi jeden. Weil egal, ob ich in Meetings sitze oder ob ich mir Lerninhalte zusammenfassen möchte, ob ich tatsächlich vielleicht sogar Learning-Mensch bin und nicht nur für mich, sondern für andere Lerninhalte sozusagen aufbereiten möchte. Also eigentlich ist das doch so ein Skill, auch im Sinne der Komplexitätsreduktion und des Vermitteln sozusagen von gemeinsamen Ansatzpunkten, den sollte doch eigentlich jeder beherrschen, oder?
Absolut. Also wirklich, egal ob angestellt oder selbstständig, egal in welchem Umfeld man sich bewegt, zum einen kann ich das für mich nutzen, also wie ich es mit den Büchern ja gemacht habe, dass ich Inhalte für mich einfach besser merkbar, besser verfügbar mache, wenn ich irgendwas lernen muss, mich auf Prüfungen vorbereite. Zum anderen ist es aber ein Mega-Tool, um anderen was zu kommunizieren. Also Stichwort Visual Storytelling. Egal, ob ich eine Präsentation in der Arbeit mache, ob ich, was nicht, Kunden gewinnen möchte über Social Media. Ich muss Leute immer irgendwie catchen. Ich muss auf den Punkt bringen können, was ich denn rüberbringen möchte, was meine Botschaft ist. Und wenn ich diese Botschaft nicht nur ästhetisch darstelle, sondern auch mit visuellen Elementen unterfüttern kann, dann hören die Leute einfach mehr zu.
Auge lernt mit im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, wann fängt denn bei dir der nächste Kurs an? Gibt es da schon einen Termin? Wir hängen natürlich da auch den entsprechenden Link, nehmen wir mit in die Shownotes. Weil ich mir vorstellen könnte, dass der ein oder andere vielleicht Lust hat, auch visualisieren zu lernen. Aber du hast bestimmt irgendwann nächstes Jahr schon wieder eine Idee, wann was stattfinden könnte, oder?
Genau, also so Richtung Februar plane ich den nächsten Kursbatch für Einsteiger, ja.
Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Dann lass uns doch mal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen. Also, wir sind im Prinzip von der sehr großen Vogelperspektive eigentlich gekommen, der Ästhetik des Lernens und was eigentlich Ästhetik bedingt, nämlich einmal eigentlich eine Struktur, Inhalte bringen zu können, die in Bildern und in prägnanten Sätzen darstellen zu können, mit Größen, Formen und Farben eigentlich zu spielen. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass diese Ästhetik ja am Ende des Tages eigentlich auch ein ganz großer motivativer Faktor ist, sich überhaupt mit einem Inhalt zu beschäftigen, dass einem diese Ästhetik im weitesten Sinne aber auch helfen kann, sich zu fokussieren. Also zum einen wirklich in der Live-Situation zu fokussieren, die wirklich Kernelemente aus Talks, Meetings etc. mitzunehmen. Auf der anderen Seite aber auch, wenn ich für mich persönlich meine Lerninhalte auch nochmal durchdringen möchte, da für mich einfach eine Fokussierung und nochmal eine nachhaltige Beschäftigung mit den Themen reinzubringen. Und dann sind wir eigentlich rausgegangen mit der Fragestellung, wie man diesen Skill eigentlich lernen, schön zu machen, lernen kann. Und um nochmal die Schönheitsklammer sozusagen ganz zu schließen, haben wir ja nicht nur über schöne Lerninhalte, sondern über schöne Lernumgebungen gesprochen und haben so ein bisschen einfach für uns auch den Gedanken gesponnen, wie wird eigentlich die Lernumgebung für uns eine, in der wir uns gerne aufhalten und mit Dingen beschäftigen.
Hast super du? Schön zusammengefasst.
Danke. Ich wollte gerade fragen, ob du noch was hinzufügen würdest.
Tatsächlich hast du das einfach, ja, du hast alles auf den Punkt gebracht, Conny. Kann ich nicht anders sagen.
Wie schön, das freut mich. Dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, eine ganz schöne inhaltliche Klammer und hoffentlich einen Blumenstrauß an Inspiration geliefert unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, Carina. Es war mir eine riesige Freude, dass du da warst. Du hast mir gerade auch nochmal so viel Lust gemacht, noch mehr zu visualisieren und die Lernumgebung, an der bin ich gerade auch nochmal ganz arg hängen geblieben. Danke für diese schönen Denkanstöße und es war wirklich ganz, ganz toll, dass du da warst. Dankeschön.
Ich danke dir, Conny.
Bis bald.
Bis bald.